Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PIKT.de und Detektor FM.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit Autorinnen und Viellesern über ihre Lesebiografie, darüber, wie das Lesen ihr Schreiben bestimmt, wie sie ihr Bücherregal organisieren und was sie am liebsten lesen.
Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
Dieser Podcast wird ermöglicht durch mojoreads.de. Mojo ist der neue Bioladen für Bücher im Netz. Hier findet ihr alle Bücher, ob Print oder E-Book. Ihr könnt sie an jeder beliebigen Stelle Probe lesen und euch auf der Plattform über das Gelesene austauschen. Wer Bücher empfiehlt, die dann gekauft werden, verdient 10% mit. Für Rezensionen und Kurzbesprechungen bekommt ihr Credits, die ihr dann wieder für neue Bücher auf der Plattform ausgeben könnt. Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Der Name Dr. Eckhard Nickel klingt wie ausgedacht. Ein bisschen zu altmodisch für einen 1966 Geborenen. Das verbindet ihn mit Bergheim, dem Protagonisten seines 2018 bei Piper erschienenen Debütromans Hysteria. Ein eleganter, intertextueller, unheimlicher und lustiger Roman, der von der Hypersensibilität des Protagonisten und dem ersten Satz angetrieben wird. Mit den Himbeeren stimmte etwas nicht. Sein Buch ist eine Detektivgeschichte, ein Liebesroman, eine kulinarische Dystopie, ein Schauerroman und eine Liebeserklärung an die Literatur. Für Figurennamen, einzelne Sätze, Kapitelüberschriften, Motive und Stile. Eckhard Nickel hat früh angefangen, Erzählungen zu schreiben und dann nach seiner Promotion über Thomas Bernhard als Buchhändler und Journalist gearbeitet. 1999 war er Mitglied des popliterarischen Quintetts Tristesse Royale und von nun an als sportwagenfahrender Autor bekannt. Die Texte, die er seither für viele Feuilletons und Magazine geschrieben hat, stehen der Literatur näher als dem Journalismus. Er ist auf Stil- und Geschmacksfragen spezialisiert, schreibt Parfum-Rezensionen, Texte über Mode, das Schöne, Ästhetik und Skurrilitäten. Mit seinem Freund, dem Schriftsteller Christian Kracht, hat er Reiseberichte geschrieben und eine Zeit lang aus Kathmandu, Nepal, die Literaturzeitschrift Der Freund herausgegeben. Nach vielen Jahren im Ausland ist er seit einiger Zeit zurück in seine Heimatstadt Frankfurt am Main. Sein Humor, die Lust an vielfach rückgekoppelten Inszenierungen sowie die Begeisterung für Literatur hat hier ihren Anfang genommen und ist schon lange Teil von Eckhard Nickels Leben. Das und noch viel mehr habe ich im Gespräch mit dem Schriftsteller erfahren. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen, Eckhard Nickel ist hier zu Besuch.
Ja, ich freue mich sehr. Ich habe mich auch schon den ganzen Tag gefreut.
Ja, das ist gut.
Ja. Hier zu sein.
Ja, das ist ganz lustig, weil wir kennen uns auch eigentlich nicht. Mhm. Aber es kommt mir so vor, als würden wir uns kennen. Wir haben so ein bisschen über Social Media miteinander kommuniziert und hatten vor allem oder haben vor allem die Liebe zu einer Sängerin geteilt.
Absolut. Das ist ja wahrscheinlich das Schönste an Social Media, dass man so dieses, was sich früher im Kassettenaufnehmen füreinander so verwirklicht hat, kann man ja jetzt einfach so im Teilen kennenlernen. Und das war ja Aldous Harding.
Oh ja.
Ja,
Aldous
stimmt.
Harding.
Ja. Wirklich sensationell.
Also, ich habe sie letztens live gesehen.
Wow. Hätte ich jetzt auch gerne von mir gesagt.
Die ist wirklich so grandios. Es ist so eine gute Mischung aus total stilisiertem Verhalten und also einer total starken Inszenierung gepaart mit Komik. Und
Was man auch in den Videos schon sieht.
Ja, genau.
Also, es ist ja nicht nur eine starke Persönlichkeit, sondern auch eine Persönlichkeit, die Stärke hat, sozusagen sich über sich selbst lustig zu machen.
Genau.
Und das ist gerade da in dem Bereich ja total selten.
Du hast so schön gesagt, Augen flattern forever.
Exactly.
Ja. Also schaut euch mal die Videos an. Dann
ja, dann, wisst ihr, was wir meinen. Also das Augenflattern, das würde ich, also wie man sich früher so gewünscht hat, die eine Augenbraue hochziehen zu können und das am besten noch mit beiden Seiten, so muss man heute wirklich sich nichts sehnlicher wünschen als Augenflattern wie Aldous. Damit ist eigentlich auch schon fast alles gesagt.
Ja, schön, dass du hier warst.
Ja, es hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, gut, dass du all die schweren Bücher mitgeschleppt hast.
Ja, die schwersten.
Ich bin ja einfach davon ausgegangen, dass du ein Vielleser bist. Das muss ja gar nicht unbedingt der Fall sein. Ich hatte ja auch schon Autorinnen hier zu Gast, die sagen, dass Filme für sie zum Beispiel viel wichtigere Referenzen sind.
Nee, glaube ich, also muss ich auch, wenn ich so im Rückblick mir das versuche zu vergegenwärtigen, kann ich, glaube ich, sagen, dass ich eigentlich schon relativ immer viel gelesen habe. Also das fing schon mit so Leserlebnissen an, wo ich noch gar nicht lesen konnte, wo ich gerne so Bücher in die Hand genommen habe, weil die einfach bei uns im Wohnzimmer in der Bibliothek von meinem Vater rumstanden. Aber ich glaube, das wesentliche erste Leseerlebnis waren eigentlich Autokennzeichen und das Auswendiglernen von Bedeutung von Autokennzeichen. Also
auf so langen zum Beispiel, Autofahrten?
Nee, nicht auf Autofahrten, sondern in so Taschenkalendern. Und da waren früher immer die Bedeutungen von den einzelnen Autokennzeichen drin. Und damit habe ich, glaube ich, mitunter lesen gelernt, aber auch so die Faszination von Namen und von Bedeutung zum ersten Mal erfahren. Zum Beispiel das KIB Kirchheim-Bolanden meint. Das sind so Schlüsselreize, glaube ich, meiner beginnenden Lesebiografie.
Das heißt, du kannst die auch heute alle noch sofort zuordnen?
Ich fürchte, wenn man mich auf die Probe stellen würde, ich könnte es vielleicht nicht, aber damals war ich da ziemlich gut, glaube ich, ja. Ich habe auch immer in diese Taschenkalender so gern so reingemalt. Also ich habe auch, weil ich früh so ein Freund von Detektivgeschichten war, habe ich immer so Geschehnisse aufgeschrieben, die mir so suspekt erschienen. Wie zum Beispiel so fremder Wagen in der Nachbarschaft, jetzt schon 5 Minuten geparkt oder soll ich sagen.
Wirklich? Ja. Das ist ja total toll.
Mhm. Ja, ich war, glaube ich, sehr mit seltsamen Aufmerksamkeiten versehenes Kind.
Die Arbeit eines Detektivs ist der Arbeit eines Schriftstellers ja relativ verwandt.
Sehr nah, würde ich auch sagen, weil was man natürlich als Detektiv als allererstes haben muss, ist die exzellente Beobachtungsgabe und vor allem die Liebe fürs Detail. Und das habe ich, glaube ich, sehr, sehr früh netterweise durch meine Eltern angeleitet, gelernt, durch diese tollen Bücher. Ich glaube, das waren Ravensburger Bücher, und zwar Wolfgang Eckes Kriminalgeschichten. Das waren Krimi-Geschichten, wo man immer so eine Geschichte gelesen hat und dann wurde einem hinterher die Frage gestellt, warum sich der Chinese jetzt verraten hat, dass er derjenige war, der die und so weiter. Und da habe ich ganz viel davon gehabt, von diesen Wolfgang Ecke Büchern. Neben diesen klassischen 3 Fragezeichen waren es halt auch, ich glaube, es gab so einen schwedischen Detektiv und da gab es einen Band, das war wirklich eigentlich eines meiner ersten frühen Lieblingsbücher, der hieß Der Mann mit dem roten Zylinder. Und es war im Prinzip so eine Geschichte wie To Catch a Thief, glaube ich, von Hitchcock. Also es war eigentlich so ein Diamantendieb, der Stockholm unsicher gemacht hat, wenn ich es jetzt richtig erinnere. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und das waren halt irgendwie immer so natürlich erstmal Whodunits, also klassische Kriminalgeschichten. Aber halt, ich glaube, das ist schon was sehr, sehr wichtig war für meine literarische Herleitung. Und Agatha Christie fand ich natürlich auch ganz toll. Und dann noch einen Schritt weiter, das kam dann, glaube ich, erst so mit 13, 14. Das werde ich auch nie vergessen, hat mein Vater mir, ich glaube, an meinem 14. Geburtstag, hat er mir 2 Bücher geschenkt, denen ich damals überhaupt gar nichts anfangen konnte. Aber ich finde es halt heute aus dem Rückblick eigentlich noch großartiger, weil ich damit gar nichts anfangen konnte. Das war von Nietzsche, also Sprach Zarathustra. Warum nicht? Als Einstieg, ja. Why not? Ja. Und von Fritz Wehrli, die Hauptrichtung des griechischen Denkens. Das war so ein eigentlich eher theoretischer Abriss von der griechischen Philosophie. Das waren die 2 Startgeschenke und von da aus ging es dann so auch gerne immer mal philosophisch weiter. Also ein ganz wichtiges Buch damals war auch von Weihschädel, die philosophische Hintertreppe. Das ist ja auch so ein Door-Opener. Also das ist auch so ein Buch, was mir das ganze alte Denken eigentlich und auch das neuere Denken aufgeschlossen hat. Und ich weiß noch, also dieses Buch, das habe ich auch heute noch in meiner Bibliothek. Das ist, glaube ich, mit so vielen, da habe ich dann angefangen, auch mit Rot zu unterstreichen, was mir dann wichtig war. Und die Bleistiftsachen waren dann so die normalen Sachen. Also das war dann schon auch eine Folge von diesem Fritz Wehrli-Geschenk.
Und hattest du Freunde, die sich auch für Philosophie interessiert haben in dem Alter? Also gab es da so einen Austausch oder war das erstmal nur deins?
Ich glaube, das war eigentlich erstmal nur meins. Es wurde aber dadurch, dass es auch teilweise an der Schule Gespräch zum Gespräch wurde. Es gab dann so eine Gruppe von 4 Jungs. Das ist eigentlich schon ein bisschen später dann erst passiert. Dann haben wir uns zusammengeschlossen und sind immer aus diesem Interesse heraus eigentlich zusammen in die Oper oder ins Theater oder ins Schauspiel, ins Kammerspiel gegangen. Das war so eine Art Culture Club. Und wir haben uns aber die Stadtfrecke genannt, weil ich hatte so einen schönen alten Gehstock von meinem Großvater und wir haben uns dann immer so ein bisschen rausgeputzt. Ich glaube, der eine hat so einen Vatermörder getragen und ich hatte halt so diesen alten Stock mit Schildpattknaufen. Dann sind wir vorher ins Café gegangen, sind dann ins Theater gegangen, haben dann hinterher drüber gesprochen. Das war eigentlich schon so ganz, aber da war ich glaube ich schon 16. Das war nach der Punkphase, nachdem wir unsere Punkplatten alle im Ostpark war, ja, versenkt hatten. Völlig andere Geschichte.
Aber so ein Impetus gegen Hochkultur?
Die Hochkultur war dann eigentlich schon wieder eine Antireaktion auf die vorangegangene Punkphase.
Und so ist es auch auf eine Art geblieben, oder?
Also ich glaube, es ist beides, ist immer noch da. Also Punk's not dead at all, wie es bei den Exploited so schön heißt.
Das ist lustig, weil das, was man hier die ganze Zeit am Anfang gehört hat, ne? Das ist so ein kleines Muji, so ein Duftzerstäuber.
Der duftet, sehr gut.
Es ist ein bisschen zaghaft, könnte man sagen.
Ja, es ist sehr, sehr dezent, ja.
Es ist Lavendel, aber es ist natürlich schon eine Anspielung.
Ja, ja.
Auf dein
auf die Aromabar.
Buch, ja. Hysteria und die Aromabar, die dort eine Rolle spielt. Aber nochmal, um auf das Lesen zurückzukommen, gab es dann wirklich nie Zeiten, wo du kaum gelesen hast oder ist es dir auch manchmal abhanden gekommen?
Also während dieser ganzen Musik-Rebel-Zeit, da habe ich schon, glaube ich, weniger gelesen, aber weil man halt dann auch noch zur Schule gegangen ist, hat man halt doch schon auch noch immer die Sachen mitgelesen und es gab dann immer auch Lehrer, die einen im Prinzip so dennoch so inspiriert haben, dass sie eigentlich es geschafft haben, dass man doch noch weitergelesen hat. Also wesentliche Teile meiner Lesebiografie habe ich eigentlich sehr guten Latein- und Englisch- und Deutschlehrern zu verdanken. Also wir hatten dann auch, das haben wir auch so ein bisschen stilisiert dann mit diesen Stadtfrecken, haben wir einen Deutschlehrer gehabt, den haben wir dann nur den Meister genannt. Der hatte auch so eine tolle Pelzmütze, der hieß Wolfgang Krautz und der hat so tolle Chicago-Krawatten getragen, so ganz breite und immer Anzüge und aber der war so ein bisschen seltsam. Aber wir haben ihn halt sehr verehrt und haben immer gesagt, der Meister. Und wir mussten dann immer für seine Kurse in so ein anderes Gebäude gehen, dann sind wir immer so wie so eine Art, wie eine kleine Gelehrtentruppe, so sind wir eben so hinterher gepilgert und haben das natürlich auch dementsprechend stilisiert. Der hat schon sehr viel ausgelöst, was sozusagen das Lesen anbelangt. Also ich glaube, viele Bücher und wir haben dann auch die Bücher selbst dann im Unterricht halt auch so wie so Kunstobjekte bearbeitet. Also ich weiß noch, wir hatten einmal dann in Englisch von Orwell 1984 gelesen, haben wir halt so das Porträt von Orwell so abgemalt und dann so ein Schnurrbart dazu und dann haben wir aus George Orwell Georgie Orwelli gemacht und haben ihn dann sozusagen in so eine Art Mafia-Figur verwandelt und ja, solche Sachen haben wir halt gemacht und dann aber eigentlich die schönste Geschichte ist mir gerade neulich eingefallen, die wir gemacht haben, was mit Büchern zusammenhängt. Wir haben nämlich für ein Mädchen, in das wir alle verliebt waren, haben wir einen Dichter erfunden und der hieß Walter Biermichel. Und dann haben wir ihr ein Buch geschenkt, das hieß Walter Biermichels gesammelte Werke. Und es war einfach nur so eine gesammelte, also jeder von uns hat dann eine Geschichte beigetragen. Und wir hatten einen, der so ein bisschen grafisch begabt war und der hat dann so ein Cover gezeichnet. Und das haben wir ihr dann irgendwann mal so zusammen überreicht. Das war wirklich ein ganz unglaubliches Werk, dieses Walter Biermichels gesammelte Werk. In einem Band.
Toll.
Ja.
Aber das heißt, wusstest du wirklich von da an schon, dass du schreiben willst?
Also das war schon so eine sehr, sehr präsente Idee, auch der damaligen Zeit. Und da kam da in diese Zeit fielen halt auch meine ersten Schreibversuche. Also ich habe dann auch Erzählungen geschrieben, sehr eindeutig inspiriert von meinem damaligen Lieblingsschriftsteller Thomas Mann. Also die eine Erzählung hieß Der Wille zur Wunde. Eine andere, es gibt von Thomas Mann diese wunderbare Venedig-Geschichte Enttäuschung und ich habe dann enttäuscht. Es ist eins oder das andere. Also entweder ich habe Enttäuschung geschrieben und er hat. Nein, ich krieg's gerade nicht hin. Also eine von beiden.
Ja, ja, okay. Also Stilübung.
Ja, absolut. Ja, ja, totale Stilübung. Also Thomas Mann war schon sehr wichtig. Also das war glaube ich, so dieses. Dass man wirklich jemanden hatte, von dem man sagen konnte oder von dem man auch so vorgelebt und vorgeschrieben bekam, wie man sich so ein Schriftstellerleben vorzustellen haben könnte. Also durch die Tagebücher, durch die Erzählungen, durch das ganze Durchdachte halt.
Ich kenne mich nicht so gut aus mit Mann, aber
ja.
sein schriftstellerisches Leben an sich war jetzt nicht so wirklich verführerisch, oder? Weil er doch die meiste Zeit wirklich einfach gearbeitet hat, oder?
Es ging, glaube ich, so eher so um diesen Habitus, also um diese Art und Weise, wie man auch natürlich zu großen Teilen der Stilisierung, der Selbststilisierung und aber auch so dieser, ja, dieser Selbstdisziplinierung natürlich auch, die so, ich habe das jetzt gerade für den heutigen Tag in diesem Vorwort auch nochmal wieder gelesen, wo er dann irgendwann mal auch von Heine spricht und dieser Bewunderung für Heine, dass er halt wirklich dieses, es gibt dieses Gedicht von Heinrich Heine, der Dichter für Dusi, wo es gibt diese Zeile, seines Liedes Riesenteppich, 2x100.000 Verse, also diese Aufgabe, dass man das auch bewältigen kann. Und ich glaube, das war so ein sehr wichtiger Aspekt, weil die Geschichten natürlich sich auch so anboten, also aus der Zeit heraus. Also es war ja diese Begeisterung natürlich auch für das Fern des Jekle und für die ganze Verfeinerung und Dekadenz und so weiter. Und ich glaube, da war er natürlich irgendwie einer derjenigen, bei denen man am besten sehen konnte, wie sich sowas in Erzählungen umsetzen lässt, wie man eine Motivführung lernen kann, wie mit Leitmotiven gearbeitet wird, wie sich dieses Ganze sozusagen durchwirken lässt mit Ideen und...
Ja, du stellst ja später den Zauberberg vor. Mhm. Und ich muss gestehen, ich hab mir die Ausgabe noch mal angeschaut.
A brick of a book.
Ja, und ich scheine irgendwie so bis Seite 225 oder so gekommen zu sein. Ja. Oder vielleicht noch bis 300, wenn ich mir das Buch so anschaue. Mhm. Aber dann bin ich auch ausgestiegen.
Ja, ich glaube, was sehr geholfen hat damals war, und das ist ja auch heute bei vielen Literaturdingen überhaupt so, oder war, glaube ich, auch damals sehr wichtig, weil du vorhin gesagt hast, dass natürlich für manche auch Fernsehen oder Filme oder andere Dinge wichtig sind für ihre Genese als Autoren. Glaube ich, war damals die Tatsache, dass es Wiedersehen mit Brideshead von Evelyn Waugh gab, auf den wir später noch zu sprechen kommen, aber auch, dass es zu der Zeit glücklicherweise gerade die Verfilmung des Zauberwerks durch Hans W. Geißendörfer gab, hat enorm geholfen, weil dass man Hans Castorp nun wirklich, also man kann nur sagen, wirklich genial personifiziert von Christoph Eichhorn gesehen hat. Also ich weiß noch, wir haben damals wirklich Tage gebraucht, um einen Pullover zu finden, der so aussah wie der, den Hans Castorp im Zauberwerk trägt. Also das war eine Jagd nach diesem Pullover, nach diesem tollen Rundhals-Strickpullover, den er da trägt. Also das hat, glaube ich, enorm geholfen. Ich habe ihn jetzt lange nicht gesehen, aber wenn ich ihn richtig vor Augen noch habe, muss man wirklich sagen, das war so brillant besetzt, dieser Film. Ja, also mit Rod Steiger als Mina Peperkorn, Charles Aznavour als Nafta. Also ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Das ist Wahnsinn, ja. Was der da für eine Truppe da zusammen, ihrem Hermann, diese großartige Fassbinder-Schauspielerin. Also das war schon wirklich toll. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel auch zu tun mit der Zauberwerkbegeisterung, dass man halt noch was hatte, wo man seine Fantasie nicht nur dem Schriftbild überlassen muss, darf, kann.
Ja, wir können eigentlich gleich schon auch darüber sprechen. Ja. Ich würde vielleicht nur einen Einschub machen aus deinem 2018 erschienenen Buch Hysteria, weil da spielt der Zauberwerk ja auch eine Rolle. Mhm. Und zwar gibt es dort ein Antiquariat, eine dort angestellte Frau, die immer so kleine Dioramen von für sie wichtigen Büchern baut und unter anderem eben auch eins, also so ein kleines Schaubild, Miniatur mit Miniaturfigürchen vom Zauberberg. Ich lese mal die Stelle vor. Mhm. Ihr war aufgefallen, dass sich der Kulinarikstudent Bergheim erstaunlich gut in der Literatur auskannte. So kam Kirsten immer wieder mit ihm über ihre schriftstellerischen Vorlieben ins Gespräch. Es begann damit, dass er ihr ein Kompliment für ihr Schaufensterbild zu Thomas Manns Zauberberg machte. Das Sanatorium hatte sie wegen der zentralen Metaphorik des Schnees als grandiose Winterszenerie dargestellt. Da sie ein ausgesprochen schwärmerisches Verhältnis zu Hans Castorp pflegte, stellte sie sein Ritual der Liegekur auf dem Balkon in den Mittelpunkt. Eingewickelt in Decken lag die Figur da, mit einem Thermometer seiner Quecksilberzigarre im Mund und trug dazu, jedenfalls für Kirsten mehr als deutlich sichtbar, eine kleine rote Krawatte, die sie bis zu den Waben nach dem Modell gestaltet hatte, das sie an Bergheim bei ihrer ersten Begegnung gesehen hatte.
Das, was sozusagen der Zauberberg auszulösen vermag, nämlich, dass man, und so habe ich ihn eigentlich dann auch letzten Endes gelesen, dass im Prinzip ja die Hauptfigur Hans Castorp nicht nur als Besucher in diese Berglandschaft kommt und seinen kranken Vetter besucht, sondern es ist ja im Prinzip eine Einweisung in das Hohelied der Literatur und der Liebe. Und in der Verschränkung halt von Literatur und Liebe in der Figur der Claudia Chauchat, in die sich Hans Castorp da verliebt, dieses Verhältnis habe ich sozusagen in Hysteria einmal rückwärts umgedreht und dann sozusagen das Buch selbst noch zum Katalysator einer Liebeserklärung umfunktioniert.
Ah, ja. Das ist schön. Das ist schön gesagt.
Der Zauberberg, nicht nur der Name, also es geht um die Verzauberung des Lebens durch die Darstellung in der Literatur und auch durch diese unglaubliche Macht, ja, die die Literatur hat, Menschen zu verändern. Also Hans Castorp wird ja ein völlig neuer Mensch da oben. Also er kommt ja relativ skeptisch und abgeklärt in diese Welt und will es ja auch alles gar nicht erst annehmen und wahrnehmen. Und wird ja dann irgendwie, indem er sich so langsam in diese Welt hineinlebt, immer mehr zu auch einem Protagonisten und auch einem Darsteller der anderen Welt. Und ich glaube, das ist wirklich die Welt der Literatur, die er da neu in dieser hochalpinen Szenerie eigentlich ansiedelt. Und ich habe das Buch damals nachmittageweise gelesen. Also ich hatte dann mir auch selbst, weil ich das halt so total überzeugend und charmant fand in Thomas Manns eigener Lebensweise, habe ich mir dann auch selbst so ein Ritual zurechtgelegt. Ich hatte dann immer Schokini-Kekse und hatte mir eine Kanne Kaffee gemacht. Und vorher habe ich mir einen Spaziergang gemacht und dann gab es zu der Lektüre des Zauberwerks, habe ich auch immer die gleiche Platte gehört. Also ich habe auch immer so ein sehr musikalisches Verhältnis zum Lesen. Also, und hatte damals dazu die Drei-Groschen-Musik von Kurt Weil und das Mahagoni-Songspiel immer gehört. Und das hat sich für mich dann natürlich irgendwie früher oder später halt dann damit verbunden.
Es gibt ja noch ein Schaubild auch von Der Sandmann von Dieter Hoffmann. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass man das wirklich als eine Inszenierung zeigt?
Ja, ich habe mich halt immer gefragt, und das waren halt so Dinge, mit denen ich mich tatsächlich dann mal während meines Studiums auseinandergesetzt habe. Nach dem Ende meines Studiums habe ich mal eine Zeit lang als Buchhändler gearbeitet. Da habe ich zwar auch Schaufenster gestaltet, aber natürlich, die hatten natürlich nichts mit dem Genius von Kirsten Ofen zu tun. Also Kirsten Ofen, die ja ohnehin eine meiner Lieblingsfiguren überhaupt ist. Also ich glaube, ich bin auch selbst ganz schrecklich verliebt in Kirsten Ofen. Da ist mir eigentlich das erste Mal aufgefallen, dass es ja nicht nur um die Welt des Buches an sich geht, sondern auch darum, wie man die Welt der Literatur und des Buches vermitteln kann. Also der Schriftsteller hat ja irgendwie eine Geschichte, aber die muss er ja natürlich auch vor Augen haben, sodass sie ihm einleuchtet, dass sie einen Sinn macht. Und ich glaube, das ist halt so diese Faszination an diesem Modellbau, ja. Also weil es ist ja im Prinzip, wie ich es verstehe, ein gutes Buch auch immer eine Art, ein perfekt zusammengesetzter Modellbausatz, in dem halt Dinge ineinander passen und in dem sich im Prinzip, ja, wie es bei aus der Filmwelt natürlich zitiert, bei den Fehlfarben heißt Imitation of Life, ja. Also es geht ja immer um die Nachahmung dessen, was das Leben ist. Und ich glaube, das ist in diesem Miniaturmodellbau Topos versteckt.
Ja, und ich meine auch, dass ich in einem anderen Text von dir, ich habe natürlich in den letzten Tagen viel gelesen, auch journalistische Texte, diese Krawatte, diese rote Krawatte, die kommt schon mal in einem eher autobiografischen Text vor, wo du darüber schreibst, wie du deine Doktorarbeit geschrieben hast.
Ah, richtig, stimmt. Ach, sehr, sehr aufmerksam gelesen. Ausgezeichnet. Das sind Dinge, die man selbst gar nicht weiß. Das ist ja toll. Ja, super. Ja. So ist auch, glaube ich, der Sandmann in das Buch reingekommen, weil wir hatten, und das ist vielleicht ein Bezug zu dem zweiten Buch, über das wir heute auch noch sprechen können, nämlich zu The Secret History von Donna Tartt, wo es ja auch um einen wirklich ganz außergewöhnlichen Lehrer geht, der eine Gruppe von Griechischstudenten unterrichtet wie kein anderer. So ein Lehrer ist auch bei mir dafür verantwortlich gewesen, dass ich mich mit E.T. Hoffmann und dem Sandmann auseinandergesetzt habe. Das war Dr. Stefan Buck. Der hat auch dafür gesorgt, dass wir Dinge von Dichtern erfahren haben, Dichter überhaupt kennengelernt haben, die wir vorher überhaupt nicht kannten. Also der hat immer so eine ganz tolle Art und Weise gehabt, uns ganz neue Welten aufzuschließen. Und ich glaube, so ist das auch so ein bisschen in diesem wunderbaren Buch von Donald Hart, wo halt dieser Griechischlehrer wirklich so, der angeblich noch T.S. Eliot und Ezra Pound persönlich kannte, dass der genau nämlich dafür verantwortlich ist, dass diese Gruppe von Schülern sich so für
das Griechische überhaupt
begeistert, genau.
Donat Harts Buch ist 1992 beziehungsweise auf Deutsch 93 erschienen. Mhm. Fällt das mit deinem Studium in eins?
Das ist gegen Ende meines Studiums. Da habe ich an meiner Dissertation gearbeitet über Thomas Bernhard. Und deswegen habe ich das Buch auch heute mitgebracht. Nicht nur, weil es so wunderschön ist. Es ist ein Umschlag, der, glaube ich, irgendwie auch nur einmal so gemacht wurde, weil wohl der Umschlag eigentlich, obwohl er so besonders ist, weil es gibt nämlich eine Plastikhülle, die über einen antiken Kopf sozusagen übergestülpt wird und dann sozusagen der Name des Buches erscheint, von Chip Kidd gemacht, damals bei Knopf, der dann auch dieses zweite Preppy Handbook gemacht hat. Aber und ich bin für dieses Buch, damit ich diese amerikanische Ausgabe bei Knopf von der ich dann gelesen hatte, bekomme, bin ich am 30.12.1992 nach Amsterdam gefahren, also einen Tag vor Silvester, mit meinem lieben Freund Alexander Paquet. Ich weiß nicht, wir haben uns einen Mietwagen genommen, sind nach Amsterdam gefahren, sind ins Rijksmuseum gegangen und haben dieses Buch, weil wir wussten, es ist in Holland, gibt es die amerikanische Ausgabe. Und das nur um diese völlige, diese bedingungslose Liebe zu diesem noch gar nicht mal von mir gelesenen Buch, aber von dem ich halt gehört habe und von dem ich wusste, das ist ja unglaublich toll, das muss ich haben. Und da sind wir halt nach Amsterdam gefahren und haben dieses Buch da gekauft.
Donat Hart hat ja auch einen unglaublichen Vorschuss für ihr Buch bekommen. Und genau. So. Also wie hat sozusagen die Vermarktung dieses Buches so funktioniert, dass es auch bis zu euch durchgedrungen war, dass das wirklich...
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es muss einen Artikel gegeben haben über dieses Buch. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es in der Süddeutschen war oder in der FAZ, aber irgendwo in irgendeinem Leitmedium müssen wir davon gelesen haben. Und alles, was wir davon wussten, klang so, dass wir gesagt haben, das muss ich sofort lesen. Es ist ja immer schön, wenn man so Leute, Bekannte oder dann später wieder trifft. Ich habe dann irgendwie, als ich das Buch jetzt nochmal angeschaut habe, da gibt es sozusagen auf der ersten, das ist ja nicht die Erstausgabe, weil die war natürlich ganz schnell weg, die habe ich mir dann hinterher mal mit viel Glück besorgt. Gab es sozusagen auf der ersten Ausgabe, also im ersten Jahr schon ein Blurb von Ruth Rendell. Und Ruth Rendell ist ja sozusagen ein alter Ego von Barbara Vine. Und Barbara Vine ist eine von meinen ganz großen, verehrten Schriftstellerinnen, die aber auch ähnlich, und das glaube ich sozusagen, das kommt noch aus dieser Agatha Christie, die dann später natürlich auch von Patricia Highsmith abgelöst wurde, die ich auch immer ganz toll fand. Die Ripley-Romane waren ganz wichtig, glaube ich, für mein Schreiben. Die hat auch schon sozusagen damals schon folgenden Satz von sich gegeben. As a profoundly serious examination of remorse and its effects of the mind of the good man who kills, this book is as moving as it is insightful. As a murder mystery, it is one of the best I've ever read. But as a first novel, it takes my breath away. It is so accomplished.
Ja, und doch auch ganz interessant, dass sie einerseits so jung war und auch gar nicht aus so einem Bildungsbürgerhaushalt kommt, soweit ich weiß. Ne?
Genau, also aus einem Südstaaten-Hintergrund, ne? Also aus einem sehr, sehr also kommoden, ich glaube, Middle Class. Also schon irgendwie, es gab wohl schon irgendwie eine Bibliothek, aber es ist jetzt irgendwie, sie kommt jetzt nicht irgendwie wie ihre ganzen anderen College-Kollegen, die ja irgendwie sehr. Die sie ja auch irgendwie interessanterweise in diesem Buch, ganz interessant, dass sie sich im Prinzip in das Buch einschreibt als Junge, als der Richard Papen. Sie ist ja eigentlich die...
Sie ist der Außenseiter.
Ja, sie ist der Außenseiter, der auf dieses College kommt und eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Und dadurch natürlich aber auch wie kein anderer, auch dadurch, dass sie sich selbst darstellen muss, dann dadurch im Prinzip auch in diese Rolle der, ja, der Beobachterin und das eigentlich im Prinzip, wie man ja in dem Buch auch schon gleich von dem ersten Kapitel ansieht, das, ja, das Zeugen, das the Witness für das Grauen, was da geschieht, ja, im Prinzip hineinwächst, aber auch aus dieser Rolle heraus, dass sie halt aus einer anderen Welt kommt, aber dadurch natürlich auch mit einer ganz anderen Sensibilität ausgezeichnet ist.
Müssen wir vielleicht, wenn jemand das noch gar nicht gelesen hat, kurz den Plot?
Auf jeden Fall. Also es ist im Prinzip die Ich-Erzählung eines College-Studenten, der auf das sehr schön Hampton College genannte College an der Ostküste kommt und eigentlich da auch gar nicht hergehört, sondern sich nur aus so totaler Lebensübersättigung aus Kalifornien dahin bewirbt und auch mit ganz viel Ach und Krach da reinkommt, eigentlich auch gar kein, nicht genügend Geld hat, aber mit einem Stipendium reinkommt. Und dann kommt er auf dieses College und das ist für ihn wirklich alles, nachdem er sich sozusagen in seinem Leben zuvor verzehrt hat. Also es gibt diese wunderbare Stelle, wo er gleich am Anfang, wo er auf dem College ankommt und er sagt nur, das ist irgendwie alles, wovon er eigentlich immer geträumt hat. Wunderbarer Satz. Hampton College. Hampton, Vermont. Even the name had an austere Anglican cadence, to my ear at least, which yearned hopelessly for England and was dead to the sweet, dark rhythms of little mission towns. For a long time, I looked at a picture of the building they called Commons. It was suffused with a weak academic light, different from Plano, this is in Californian, different from anything I had ever known, a light that made me think of long hours in dusty libraries and old books and silence. Und in diese Welt aus dusty books, libraries und silence gerät also dieser Richard Papen, der dahin und kommt in diese unglaublich faszinierende Clique von Altgriechisch-Studenten. Und da kommt er auch erst gar nicht rein, weil das ein Professor ist, der auf eine ganz andere Art und Weise unterrichtet als die anderen, nämlich sozusagen das Ganze, was er unterrichtet, auch lebt. Das heißt also, er gründet diesen elitären Zirkel aus Griechisch-Studenten, die sich eigentlich mit Dingen befassen, die weit jenseits von normaler Lehrinhaltvermittlung stehen, nämlich wirklich das zu durchdringen, was der Inhalt der ganzen griechischen, altgriechischen Idee ist. Und das sind halt, ist halt eine ganz, ganz faszinierend geschilderte Gruppe von jungen Studenten mit einem Anführer Henry, einem Zwillingspaar und einem etwas dekadenten Jungen aus reichem Hause Francis und halt einem Underdog, der so eigentlich so der ganz normale preppy East Coast Junge ist und das ist Bunny. Und Bunny ist eigentlich sozusagen der Außenseiter, der aber trotzdem seine Rolle in diesem ganzen Gefüge hat und nun passiert etwas, die versuchen ein dionysisches Ritual nachzuspielen und dabei kommt einem durch Zufall ein Farmer aus der Umgebung ums Leben. Und nun war ausgerechnet an diesem einen Tag, an dem das geschieht, der Bunny nicht dabei, erfährt aber davon und nutzt nun diese ganze Gruppendynamik dazu aus, sozusagen seine Freunde unter Druck zu setzen. Und es kommt, wie es kommen muss. Es passiert was ganz Schlimmes mit Bunny. Und es geht sozusagen, und wir wissen von Anfang an, dass Bunny nicht mehr lebt. Sie schildert es im Prinzip so, dass man dem Buch folgt, als wüsste man wirklich noch gar nicht, was passiert ist. Also man vergisst es auch. Man vergisst es, während man es liest. Man vergisst, was eigentlich geschehen ist. Und man will eigentlich immer nur weiterlesen. Und so ist es mir auch dann gegangen. Und es ist wirklich ein Buch, was mit einem solchen Drive geschrieben ist und aber auch gleichzeitig auf eine so faszinierende Art und Weise die Schönheit von Oberflächen und die Durchdringung von Ideen in alltäglichen Ritualen eigentlich zeigt, dass man eigentlich wirklich genau wie die Hauptfigur Richard Papen, der auch der Ich-Erzähler ist, eigentlich dieses ganze Geschehen mit diesen total verstrahlten Augen betrachtet und eigentlich sich gar nicht abwenden kann, weil es natürlich auch das beinhaltet, was, glaube ich, Edgar Allan Poe irgendwann mal mit The Imp of the Perverse beschreibt. Also sozusagen diese schreckliche Zwang dazu, anzuschauen, wie, wenn sich das Schreckliche sozusagen entfaltet. Und ich glaube, das ist im Kurz gefasst, worum es in dem Buch geht. Also es geht natürlich auch um die Hybris, sich selbst als etwas Außerordentliches zu empfinden und gleichzeitig auch um die Zerbrechlichkeit von Freundschaften. Es geht um Neid, es geht um Macht, es geht im Prinzip wirklich um alles. Also es ist wirklich ein unglaublich tolles Buch.
Ich habe letztens noch mal so eine Sendung, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, bei der BBC, so ein Book Club,
ja,
wo sie Autoren einladen, ja, und die noch mal also über so ikonische Bücher, ja, gemeinsam sprechen. Und da hat Donnerthat gesagt, dass in dem Roman ja auch das Wetter wie eine eigene Figur behandelt wird. Mhm. Und lustigerweise macht sie dann auch den Hint dazu, dass das bei Evelyn Waugh auch ja immer so funktioniert. Mhm. Oder auch bei The Great Gatsby,
yeah, ja,
dass die ganze Schwere, ja, des Buches dadurch evoziert wird, dadurch, dass es einfach permanent regnet.
Ja.
Das läuft einfach so nebenbei. Mhm. Ja? Und diese ganzen Verführungstechniken, die scheint mir Donnerthat total gut drauf zu haben. Also die so wie so nebenbei funktionieren.
Ja, weil es ist natürlich auch unglaublich reich erzählt. Also sie kann natürlich, also obwohl sie sehr oft in ganz kurzen Sätzen schreibt, ist so viel atmosphärische Gewalt und so viel atmosphärische Dichte da. Also man muss einfach nur den ersten Satz nehmen, wie meistens. The snow in the mountains was melting and Bunny had been dead for several weeks before we came to understand the gravity of our situation.
Ja.
Es geht um den Held und sein Wetter. Und es ist auch so, dass sozusagen die ganze Geschichte, und darauf spielt sie natürlich wahrscheinlich in dem Zitat auch an, dass die ganze Geschichte überhaupt erst sozusagen dadurch ihre Ausweglosigkeit bekommt, dass dadurch, dass der Schnee fällt und Bunny nicht sofort gefunden wird, kommt es überhaupt zu diesen ganzen Ermittlungen. Weil sonst wäre es einfach nur ein Wanderunfall gewesen. Jemand ist unglücklich gestürzt und ist einen Hang runtergefallen. Aber dadurch, dass er da liegen bleibt und dann erst später gefunden wird, macht im Prinzip der gerade frisch gefallene Schnee all das, was er eigentlich verdecken sollte, noch viel schlimmer. Und mit genau solchen subtilen Metaphern arbeitet sie halt die ganze Zeit. Ja, also ist ganz, ganz toll. Wo wir vorhin bei Kurt Weill und Mahagoni Songspiel waren, habe ich mit Donnerthat zusammen von Talk Talk The Laughing Stock, nämlich das letzte Album, gehört. Und da gibt es halt auch, und das ist halt manchmal so, dass man wirklich so eine Musik auswählt und es hat dann wirklich sehr, sehr viel auch mit dem Buch zu tun. Also in dem Fall ist es After the Flood, Ascension Day, das sind alles Stücke, die wahnsinnig lang sind, die auch eine ganz komische Eigendynamik haben, die manchmal total ausbrechen in so Gewalt, Schlagzeugkaskaden, aber auch ganz lange ganz ruhig sind, wie so eine sehr verdächtige Stille. Und ich glaube, das hat dieses Buch auch, oder meine Wahrnehmung des Buches auch sehr, sehr entschieden beeinflusst. Und das Buch habe ich bestimmt, ich würde sagen, mindestens dreimal, wenn ich noch ein weiteres Mal gelesen. Also ich weiß, dass ich sofort, als ich es gelesen habe, nochmal gelesen habe, direkt. Beim Zauberberg hat es ein bisschen gedauert, bis ich wieder angefangen habe. Aber das habe ich sofort nochmal gelesen und ich habe es bestimmt dann auch ein halbes Jahr später nochmal gelesen, weil das sind so Sachen, ich weiß es nicht, das sind so Bücher, wie von denen man, das sind diese Bücher, von denen man immer wieder hört, die wirklich so, in denen man sich selbst verliert, weil man eigentlich nur noch in diesem Buch existieren will, man will auch nur noch, man kann sich auch total perfekt abschotten von dem Rest der Welt und existiert wirklich nur auf diesem großartigen Hampton College in Vermont.
Ich finde das interessant, dass wirklich in jeder Besprechung deines Romans, um mal wieder auf Hysteria zurückzukommen, der erste Satz vorkommt. Mit den Himbeeren stimmte was nicht. Also es ist auch sehr relativ schwierig, den Roman überhaupt zusammenzufassen. Es ist so einiges. Er ist eben nicht nur eine Dystopie, sondern er ist genauso ja auch eine Detektivgeschichte. Er hat ganz fantastische Elemente. Ich habe gemerkt in der Vorbereitung, man will auch irgendwie nicht zu viel sagen. Vielleicht will man auch nur diesen einen Satz,
ja,
sagen.
Ja, und wenn ich es mir jetzt genau überlege, kann man eigentlich vielleicht sogar mit Fug und Recht sagen, dass mit dem Satz wirklich alles gesagt ist. Also man könnte den Roman zusammenfassen mit dem einen Satz, mit dem Himbeeren stimmte etwas nicht. Dann müsste man natürlich vielleicht noch sagen, dass es eine Hauptfigur gibt, die Bergheim heißt und die diese Himbeeren entdeckt und die sich natürlich dann nach diesem Befund auf die Suche danach macht, warum dem so ist.
Ja, ihr solltet das lesen. Und solltet ihr rausfinden, was da noch alles passiert. Es passiert auch relativ viel.
Was vielleicht auch noch ganz interessant sein könnte, zu bemerken, wäre, dass die tatsächliche Handlung dieses Buches ziemlich genau einen Tag umfasst.
Es gibt auch lustige Maschinen, mit denen man Zeitwechsel vollziehen kann.
Genau, also es gibt auch eine Möglichkeit, in die Vergangenheit zu gehen.
Und das können wir auch nicht ganz unangebunden lassen, das, was man jetzt hier so ganz zart riecht, der Lavendel, der ist in der Realität dieses Romans eine Möglichkeit, einen Rausch zu erleben.
Absolut.
Weil nämlich in dieser Zeit, in der wir uns dort befinden, Alkohol und Nikotin und auch Ironie, glaube ich, verboten
ja,
sind.
Ja, alles, genau. Und es gibt wirklich nur noch ganz wenige Dinge, die noch erlaubt sind. Und unter anderem ist es halt erlaubt, sich an Düften zu berauschen. Und da gibt es halt dann natürlich, wie es dann so geschehen muss, natürlich auch wieder Spezialisten, die sich halt da ganz vertrackte Dinge einfallen lassen, um die Leute irgendwie auf irgendwelche imaginären Reisen zu schicken. Und das passiert auch in dem Buch. Und das passiert in einem gerne frequentiert werden würdenden Ort namens Aroma Bar.
Ja, ich möchte auch mal hin.
Ja.
Aber was passiert, sobald man diesen Raum betritt, fangen alle ganz unvermittelt an zu grinsen.
Richtig, weil es gibt eine also wie es heute sozusagen Beschallungen gibt, wie es aber auch heute auch schon Beduftungen gibt von Räumen, passiert das auch in der Aromabar, aber mit einem ganz frappierenden Effekt, nämlich dass alle anfangen zu grinsen.
Genau. Hast du gemerkt, ne, als du hier reinkamst?
Ja.
Du hast zwar das Geräusch nicht gehört.
Genau. Aber so leise habe ich dieses ganz, ganz, ganz fiese Mückensirren.
Wir könnten jetzt, mir fällt keine schlaue Überleitung ein, aber wir müssen zum dritten Buch kommen,
ja,
was du mitgebracht hast.
Ja, die einzige Überleitung, die es dazu gibt, ist natürlich, dass alle Duftpartikel irgendwann so auch wieder zerfallen wie eine Handvoll Staub. Womit wir beim dritten Buch sind, nämlich dem wunderbaren englischen Schriftsteller Evelyn Waugh, vorhin schon mal erwähnt durch die Serie Wiedersehen mit Brideshead, ja, die wirklich sehr, sehr entscheidend war für meine literarische Entwicklung als Leser. Die Ausgabe, muss man vielleicht sagen, A Handful of Dust, ist selbst very dusty. Das hat man damals dann tatsächlich im Antiquariat gefunden. Ausgemusterte Exemplare. 1948 Chapman and Hall. Originally published September 1934. Und es ist die neue Ausgabe 1950. Aber trotzdem eine schöne Ausgabe.
Ja.
Also, ja, A Handful of Dust. Ein Buch, was eigentlich mit dem Zerfall der britischen Gesellschaft sich befasst. Dargestellt durch einen wunderbaren Helden, wo wir vorhin schon mal bei den Namen waren, Tony Last. Und zwar, das ist natürlich ganz, ganz, ganz brillant. Also einen Menschen Last zu nennen, das bedeutet, er ist der Letzte, aber er ist auch der möglicherweise he will last. Also er wird eigentlich alle überleben, vielleicht. Man weiß es halt nicht. Das Tolle, das ist halt die Kunst von Evelyn Waugh, das im Unklaren zu lassen. Das Buch behandelt eigentlich diesen Tony Last, der ein total konservativer englischer Landgutsbesitzer ist, der eine Frau geheiratet hat, Brenda, und mit ihr auch einen Sohn hat, John, und die langweilt sich dort zu Tode und macht nun das, was normalerweise dann so gelangweilte britische Gattinnen auf die Idee kommen, sie beschließt, sich einen Liebhaber zu suchen und findet den auch unglücklicherweise in einem jungen, gar nicht so spannenden, mittellosen Besucher, der irgendwann mal auf ihrem Landgut erscheint, mit diesen ganzen Wochenendbesuchen, erscheint auch Beaver, auch der Name, mit Verlaub. Und das muss man vielleicht auch für diejenigen, die Evelyn Waugh nicht so kennen, es gibt halt auch wahnsinnig tolle Überschriften für Kapitel, zum Beispiel Hard Cheese on Tony, was heißt so echt, harte Zeiten brechen an für ihn, also Hard Cheese on Tony finde ich auch so wahnsinnig toll. Und es gibt halt auch ein Kapitel, das heißt English Gothic, was sich dann mit dem Charakter dieses Landhauses auseinandersetzt, und es ist halt auch unglaublich, es ist halt mit diesem sehr, sehr schwer zu übersetzenden Wit geschrieben. Also es ist halt ganz, ganz großartige, untergelegte Ironie und Lust daran, Leute mit so wenigen Sätzen zu demontieren. Und das passiert halt auch in diesem Buch. Und deswegen habe ich wahrscheinlich diesen tollen Artikel aufgehoben, weil es da nämlich eine Szene aus dem Buch als repräsentativ erwähnt wird. Nämlich die Szene, es gibt eine Szene, und ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt irgendwie erzählen mag, weil das ist eigentlich die schrecklichste und traurigste Geschichte aus dem ganzen Buch, aber vielleicht muss man sie einfach erzählen, weil es ist so bezeichnend. Nämlich in dem Buch gibt es, wenn man es genau nimmt, einen Todesfall. Und das ist auch was, was einem immer das Herz zusammenziehen lässt, nämlich was nie passieren sollte und dürfte. Es gibt eine Jagd auf diesem Landgut und es reitet mit der Sohn und er stürzt und der Sohn kommt bei diesem Reitunfall zu Tode. Und was aber nun passiert ist, und das ist vielleicht ein kurzes Beispiel für die große Kunst von Evelyn Waugh, ist Folgendes. Tonys Freund bringt also sozusagen die schrecklichen Nachrichten in den Teesalon, wo Brenda irgendwie gerade sitzt und hier: "What is it, Jock? Tell me quickly. I'm scared. It's nothing awful, is it? I'm afraid it is. There's been a very serious accident." Und dazu muss man jetzt sagen, John ist auch der Vorname von Beaver. "John? Yes. Dead?" He nodded. She sat down on a hard little empire chair against the wall, perfectly still, with her hands folded in her lap, like a small, well-brought-up child introduced into a room full of grown-ups. She said, "Tell me what happened. What do you know? Shout it first." "I've been down at Hatton since the weekend." "Hatton? Don't you remember? John was going hunting today." She forwarded, not at once taking in what he was saying. "John? John? Andrew? Oh, thank God." Then she burst into tears. Also wir sind eigentlich Zeugen der tragischen Verwechslung, dass sie zuerst denkt, es ist tatsächlich ihr Biber. Und dann merkt sie aber, es ist der Sohn. Und dann macht sie eigentlich das, was die Welt von ihr erwartet, nämlich sie bricht aus in Tränen, wo man dann irgendwie auch in dem Moment gar nicht mehr weiß, ob es eine Übersprungshandlung ist, ob es sozusagen ein Grundtenor der ganzen Geschichte ist, dass es eigentlich Menschen sind, die alle so in ihren Rollen verhaftet sind, dass sie eigentlich gar nicht mehr dazu in der Lage sind, wirklich eigenständige Gefühle zu entwickeln, wirklich eigenständig ihr Leben in der Hand zu haben. Kommt dann noch zu weiteren Verwicklungen, die dann damit zusammenhängen, dass Brenda sich scheiden lassen will und aber dafür sozusagen eine Art Falle für ihren Mann aufstellt, um ihn sozusagen eines Ehebetrugs zu überführen. Evelyn Waugh, große Kunst besteht dann darin, den eigentlich unscheinbaren Tony, den man am Anfang auch überhaupt gar nicht mag, weil es so ein totaler gleichgültiger, eigentlich so ein altmodischer Mensch ist, der eigentlich nur seine Ruhe haben will, wo man auch nicht weiß, ob der wirklich irgendwie zu größeren Gefühlen oder zu Liebe in der Lage ist. Aber man merkt eigentlich, und das ist das Großartige, was er kann. Er verändert unsere Wahrnehmung von Tony während dieser Geschichte. Was ihm eigentlich gelingt, ist, dass wir in dieser Figur, die wahrscheinlich auch natürlich ein Selbstbildnis von Evelyn Waugh ist, weil er damals auch durch eine ganz tragische Trennung von seiner, auch Evelyn, als Vornamen genannten Frau ging, also Evelyn and Evelyn Waugh. Evelyn Waugh wird auch in Buchhandlungen gerne als Frau verkauft. Dass wir eigentlich als Leser wirklich eine Figur beginnen zu durchschauen, in der mehr drin ist, als wir ihr zugetraut haben. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Kunst, die Evelyn Waugh in diesem Buch gelingt. Und das ist die wunderbare Pointe dieses Buches. Begibt sich nun, nachdem er sozusagen seine Frau dann doch noch geschafft hat, irgendwie auszumanövrieren, indem er diesen ganzen Plot verdreht, begibt sich dann auf eine Reise nach Südamerika. Und das ist für mich die ganz große, da wird der ganz große Evelyn Waugh deutlich, weil da wird er eigentlich auf so eine ganz nonchalante Art zu einer Joseph Conrad-Figur. Das heißt, er gerät in den Dschungel, die Expedition scheitert und er gerät an einen völlig Irren, der bei so einem Stamm lebt und der, weil der selbst nicht lesen kann, lässt sich nun von ihm Dickens vorlesen. Und zwar
den ganzen Tag.
Ja, genau, den ganzen Tag. Das ist so toll. Und Tony Last, und das ist halt auch wiederum für mich ein Beweis dafür, dass alle großartige Literatur sich immer auch mit der Entstehung und der Entstehung von Literatur eigentlich auseinandersetzt. Im Prinzip wird Tony Last, weil es der Letzte ist, aber auch derjenige, der überlebt, wird dazu gezwungen, eigentlich die Literatur der Vergangenheit zu reproduzieren, ihm vorzulesen. Und es gibt eine Kurzgeschichte von Evelyn Waugh, The Man Who Liked Dickens. damals haben ja Schriftsteller natürlich ganz normal Bücher veröffentlicht, aber die Bücher wurden auch, wie das auch bis vor kurzem jetzt leider nicht mehr in der FAZ und auch in anderen Zeitungen geschah, nämlich als Fortsetzungsromane veröffentlicht. Und das war auch eine von diesen Geschichten, die er, ich weiß nicht, in irgendeinem Harper's Bazaar oder in irgendeiner Zeitschrift auf jeden Fall veröffentlicht hat. Und diese Geschichte fiel genau in seine Schreibzeit an diesem Roman. Und im Prinzip ist die Geschichte als Kern, hat dann Eingang in den Roman später gefunden, weil es ist eigentlich schon genau die Geschichte von demjenigen, der gescheitert irgendwo im Dschungel sitzt und jemand anderem Dickens vorlesen muss. Da haben wir wiederum den Brückenschlag zu Donna Tartt. Dickens ist natürlich auch einer von Donna Tartts ganz großen, verehrten Vorbildern.
Ich kündige immer meinen Zuhörern an, worüber wir beim nächsten Mal sprechen und welcher Gast kommt. Ich habe angekündigt, dass wir auch noch über die Kathmandu-Bibliothek sprechen. Dazu muss man erklären, dass du mit Christian Krach zusammen 2004, glaube ich, angefangen hast, eine Zeitschrift zu machen, Der Freund. Mhm. Und euer Redaktionssitz war in Kathmandu.
Richtig.
Also ich habe mich natürlich immer gefragt, ob das eine Inszenierung war, mhm, oder ob ihr tatsächlich da wart. Aber ja, ich glaube, ihr wart tatsächlich dort.
Ja, wir waren tatsächlich da. Also es gibt auch eine nie ausgestrahlte, weil glaube ich auch nie fertiggestellte Dokumentation, an der MDR mal gearbeitet hat. Die haben uns nämlich dort besucht.
Ah, ja.
Dann haben sie uns, glaube ich, 2 oder 3 Tage begleitet auf in unserem Alltag in Kathmandu und waren aber von diesem Alltag so abgestoßen, obwohl der Alltag gar nicht so abstoßenswert war. Also wir haben eigentlich nur ganz normale Dinge getan. Also wir haben zum Beispiel, und so ist diese Kathmandu Library entstanden, wir sind jeden Tag, und das war eine der wichtigsten Dinge, vielleicht fanden die das zu dekadent, das kann sein. Wir sind halt wirklich jeden Tag, und das war die wichtigste Aufgabe des Tages, war das Buch des Tages zu finden. Das Buch des Tages, muss man dazu wissen, es gab zu der Zeit, als wir damals da waren, sehr viele Antiquariate in Kathmandu. Und in diesen Antiquariaten fand man wirklich großartige Schätze, Bücher, von denen man gar nicht denken würde, dass sie überhaupt da landen. Also ja, deutsche Reden, Erstausgaben, Insel, Bücherei, alles mögliche. Also wirklich Dinge, wir haben Erstausgaben von Christopher Isherwood gefunden, wir haben Bildbände gefunden, wir haben signierte Exemplare von komischen, absurden Übersetzungen gefunden. Also die Kathmandu Library ist genauso entstanden. Das heißt, wir sind jeden Tag durch diese Antiquariate gelaufen. Dann gab es sozusagen, wenn wir zu zweit waren, gab es dann immer so eine Art Entscheidung, die man dann zusammen treffen musste. Ja, das ist es, dieses Buch.
Und ich möchte auch noch einen Gedanken zu Ende wissen. Wie ist denn dann bitte die Kathmandu Bibliothek im Literaturarchiv
in Marbach gelandet? Das ist eine ganz tolle Geschichte. Nachdem wir den Freund 2006 die letzte Ausgabe gemacht hatten, blieben mir all diese Bücher in Kathmandu. Ich hatte die gesamte Kathmandu Library am Flughafen, am Tribhuvan International Airport, in Koffern. Ich hatte das alles da, weil ich war damals irgendwie durch völlige verwirrende Umstände zum Etihad Gold Status aufgestiegen. Etihad Airways Gold. Und da war hinterlegt, dass angeblich sozusagen eine viel größere Gepäckfreimenge da wäre. Dann war diese Gepäckfreimenge allerdings auch mit der Kathmandu Library dank des Gewichts wesentlich überschritten und ich hätte nun nachzahlen müssen. Nun ging genau an diesem Abend kein Geldautomat am internationalen Flughafen. Es war keine Verhandlungsspielraum da. Ich habe gesagt, ich würde es gerne nachbezahlen, ich lasse Ihnen das da und so weiter. Die waren absolut, ich habe leider auf Granit gebissen. Und jetzt war ich sozusagen in der schlimmen Situation, dass ich unbedingt fliegen musste.
Du musstest raus.
Ich musste raus, aber ich konnte die Bücher nicht mitnehmen. Und jetzt, was passiert mit den Büchern? Und das ist eine dieser wunderschönen Geschichten, die beweisen, wie wichtig es ist, ein großartiges Hotel zu haben oder einen großartigen Platz zu haben mit jemandem, der zu jeder Tages- und Nachtzeit zu Hilfe zu rufen ist. Und das war in unserem Fall das Hotel Sugat, wo wir auch die Kathmandu Library überhaupt aufgebaut haben, weil da auch das Redaktionsbüro von der Freund war. Ich rief also im Hotel an und der Hotelbesitzer Barun konnte leider nicht weg, weil er hatte ja sein Hotel zu führen, aber er hatte eine deutsche Studentin, die gerade da war und hat dann auf meinen Bitten hin die deutsche Studentin mit einem Taxibus zum Flughafen geschickt, um die Bücher dort abzuholen, während ich abfliegen musste. Und so ist die Bibliothek überhaupt davor gerettet worden, am Flughafen von Kathmandu dem Altpapier übereignet zu werden. Dann blieb sie in Kathmandu, musste aber dann irgendwie anders aus Le Landes gebracht werden. Und dann hörte irgendwann das Literaturarchiv Marbach davon. Und dann wiederum bin ich nach Kathmandu nochmal gefahren und habe dann die Bücher dort für einen Cargo-Transport vorbereitet, den dann das Literaturarchiv Marbach mit uns zusammen organisiert hat. Ich habe dann die Bücher aus diesem Container abgeholt in Frankfurt im Cargo-Bereich des Flughafens, habe sie dann in die Frankfurter Innenstadt vor das Goethe-Haus gefahren, habe da eine große Übergabe an den Volvo-Kombi des Literaturarchivs gehabt und habe dann die Bücher alle zum Glück heil außer Landes bringen können. Und ja, so ist dann die Kathmandu Library mit viel Glück da gelandet, wo man sie wirklich auch jetzt noch immer besuchen kann.
Ich glaube, du musst tatsächlich langsam los zu deiner Veranstaltung. Wir reden schon viel zu lange.
Okay,
aber Lesung. Lesung, du hast jetzt so eine Lesung.
Ja, die Lesung im Akutclub.
Genau, das Dystopische.
Ja, akut, es klingt ja auch schon wieder so, als ob man es gerade erfunden hätte.
Ne, gibt schon ganz lange.
Ja, ist auch okay, total das, super. Das kann nur der Ortsunkundige sagen, wie ich.
Ich finde es so schön, dass du da warst und dass du so viel tolle Sachen gesagt hast.
Danke.
Ich danke dir sehr.
Ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Es war so ein schönes Gespräch und es ist genau wie du sagst, man möchte einfach immer nur sich weiter unterhalten.
Das machen wir bald.
Ja, we continued.
Ja. Ciao, danke.
Tschüss.
Im nächsten Jahr hören wir uns wieder. Ich danke allen, die mich das ganze letzte Jahr begleitet haben, vor allem den Produzentinnen Mia von Matt und Rabia Schlotz. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich verabschiede mich. Ade.
Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PIKT.de und Detektor FM.